Heute in O-Ton Playback hört ihr einen Solidaritätsreisebericht in die selbstverwalteten geflüchteten Camps der Frente Polisario. Der Einmarsch und die Besetzung der Westsahara durch Marokko jährt sich zum 50. Mal. Vom 30.10. bis 14.11. finden auch Aktionswochen mit dem Titel 50 Jahre Besatzung, 50 Jahre Widerstand statt und mehr Infos dazu findet ihr unter westsahara.noblogs.org. Und jetzt viel Spaß mit dem Bericht.
Die Westsahara hat tatsächlich eine sehr lange Geschichte, vor allem eine sehr blöde Geschichte, weil die Westsahara einfach schon sehr lange kolonialisiert ist. Und zwar auch von unterschiedlichen Kolonialmächten. Die Westsahara sticht ja heraus als einziges Land, das immer noch kolonialisiert ist. Schon im 15. Jahrhundert hatte Portugal versucht, die Westsahara zu annektieren und sich dort in der Region auszubreiten. Portugal hatte damals aber keinen Erfolg dabei. Dann geht es aber weiter. 1884 oder 85 haben die europäischen Kolonialmächte angefangen, ihre Ansprüche auf verschiedene Länder systematisch zu koordinieren. Und dann hat Spanien letztlich 1885 die Sahara zur spanischen Kolonie erklärt. Damit ist die Westsahara jetzt 140 Jahre lang besetzt. Ich fange jetzt nochmal 1884 an. Da ist nämlich Spanien in Dakhla angekommen. Und anfangs haben sie einfach so getan, als würde es einfach nur um ein friedliches Zusammenleben gehen und ein Handlungsabkommen. Wie ihr jetzt ja schon wisst, das war letztlich nicht so, weil 1885 hat Spanien letztlich die Westsahara zur Kolonie erklärt. Spanien konnte sich letztlich immer weiter Richtung Norden ausbreiten. Und ihr wisst vermutlich, im Norden der Westsahara liegt Marokko. Und Marokko war damals französisch besetzt, eine französische Kolonie. Und Frankreich hat sich versucht, eben weiter Richtung Süden auszubreiten und Spanien eben weiter Richtung Norden. Das heißt, dann gab es einen Konflikt zwischen den beiden Ländern, den letztlich Frankreich gewonnen hat. Und schon da wurden dann natürlich Familien auseinandergerissen, dadurch, dass dann ein Teil der Westsahara zu Marokko gehörte, beziehungsweise zu Spanien. Spanien hat aktiv versucht, westsaharische Kultur, also die nomadische Lebensweise, auszulöschen und hatte das Ziel, die Bevölkerung zu assimilieren. Also zum Beispiel wurde die arabische Sprache verboten und sollte durch Spanisch ersetzt werden. Und das nomadische Leben haben sie auch unterdrückt. Und zu dem nomadischen Leben gehörte zum Beispiel auch, dass die Menschen jagen gegangen sind. Also vor allem halt Gazellen oder verschiedene Wüstentiere, aber vor allem halt Gazellen wurden gejagt. Und Spanien hat halt diese wichtige Nahrungsquelle gezielt ausgelöscht. Also hat halt gezielt Gazellen getötet und die halt ausgerottet, damit die Menschen dadurch halt zur Sesshaftigkeit gezwungen wurden, weil sie nicht mehr durchs Land ziehen konnten, um die Gazellen zu jagen. Ich fand das sehr krass. Es gab so ein sehr eindrückliches, sehr altes Foto, wo so ein riesig krasser Gazellenhaufen, alles tote Gazellen und wirklich richtig, richtig riesig zu sehen war. Das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend im negativsten Sinne. Es gab eigentlich schon von Beginn an Widerstand gegen die Kolonie, aber letztlich gab es erst so organisierte Bewegungen 1970. Und das war eben wegen Hunger, aber eben auch mit der ganzen Gewalt, die die Kolonialisierung mit sich gebracht hat, die Unterdrückung der Kultur und auch wegen der Verunmöglichung von Bildung. Viele Menschen waren Analphabeten und hatten einen sehr schweren Zugang zu Bildung. Das wollte Spanien nämlich nicht. Dann gab es eben 1970 organisierte Bewegungen und die mündeten in einer Intifada, also in einem großen Volksaufstand, den Spanien letztlich ziemlich brutal niedergeschlagen hat. Menschen sind spurlos verschwunden und wirklich nicht weniger. Also es gibt zum Beispiel so ein Datum, bei einer einzelnen Demonstration sind um die 500 Menschen verschwunden. Und Spanien hat bis heute auch noch keine Verantwortung übernommen, also rückt auch keine Informationen raus, was mit den Menschen passiert ist. Dann gab es 1973, die Lage hat sich immer weiter zugespitzt und zu den verschwundenen Menschen kamen auch Hinrichtungen dazu. Und letztlich haben die Menschen gemerkt, okay, eigentlich kommen wir hier mit friedlichen Demonstrationen, friedlichen Protesten nicht mehr weiter. Und dann wurde 1973 die Frente Polisario gegründet, unter anderem von Al-Wali Mustafa Said. Tatsächlich gab es auch schon 10 Tage nach der Gründung der Frente Polisario erste bewaffnete Aktionen. Und die waren auch wichtig, weil durch diese ganzen bewaffneten Aktionen, die es gab, wurden letztlich internationale Beobachter in das Gebiet entsandt. Die Berichte von den internationalen BeobachterInnen haben 1975 zur Resolution von den Vereinten Nationen geführt und die haben eben das Recht der Saharauis auf Selbstbestimmung anerkannt. Damit einher ging eben, dass Spanien die Westsahara dekolonialisieren sollte und dass es ein Referendum geben sollte, dass Spanien in der Westsahara macht, dass die Menschen dann selber entscheiden, wie es weitergehen soll ohne Spanien. Aber das hat Spanien letztlich nicht gemacht, sondern Spanien hat die Westsahara an Mauretanien und Marokko abgegeben. Nach der Abgabe eben, das hat Spanien natürlich auch klammheimlich gemacht und viele von euch kennen vielleicht den Begriff Grünen Marsch. Da sind ziemlich viele Zivilistinnen aus Marokko in die Westsahara gestürmt und haben sich irre gefreut, dass das jetzt endlich ihr Land wäre. Das blieb aber nicht nur bei diesen Zivilistinnen, die da mit Fahnen und dem Koran in das Land gestürmt sind, sondern die Armee ist mitgekommen. Und die hatte einen ziemlich klaren Befehl, nämlich schüttelt jedem Spanier, den ihr trefft, die Hände, teilt euer Essen mit ihnen und schneidet allen anderen den Kopf ab. Genau, Menschen wurden aus ihren Häusern vertrieben, es wurden Wasserquellen gezielt vergiftet, damit die Menschen kein Wasser mehr haben. Es gab ein allgemein sehr brutales Vorgehen gegen die Westsaharauis. Das hat natürlich zu sehr, sehr großen Fluchtbewegungen geführt. Dadurch, dass Marokko im Norden des Landes ist und das Land sonst zu Westen halt eben die Küste hat und dann aber halt im Süden und Westen hauptsächlich eine Grenze zusammen mit Mauretanien und Mauretanien aber eben ja auch die Westsahara für sich erklärt hat, gab es nur noch einen kleinen Streifen im Nordosten zu Algerien und diese Grenze war offen und da sind die Menschen hingeflohen. Und auch noch auf der Flucht wurden Menschen von Marokko mit weißem Phosphor und Napalm angegriffen. Und als sie dann schließlich in Algerien angekommen sind, waren sie halt wirklich mitten in der Wüste. Die Westsahara, dazu erzählen wir später auch nochmal mehr, ist ein Land, das eigentlich recht fruchtbare Böden hat. Und das liegt auch daran, dass sie recht viel Wasser hat. In Algerien, in der Sahara, gibt es das aber nicht mehr. Das ist wirklich eine komplett lebensfeindliche Umgebung dort. Und genau, dort sind die Menschen eben im Nichts angekommen. Und die Frauen haben dort richtig viel Infrastruktur aufgebaut. Die haben Essen organisiert, sich um die Kinder gekümmert, aber auch schon angefangen, Schulen aufzubauen und eben in den Camps organisiert. Das war auch wichtig für die Menschen, die weiter gegen Marokko gekämpft haben, weil sie sich nicht mehr so doll sorgen mussten. Sie waren da halt zwar in einem sehr lebensfeindlichen Gebiet, aber halt in Sicherheit vor dem Napalm und weißen Phosphor. In der Westsahara haben die Menschen nicht nur gegen Marokko gekämpft, sondern eben auch gegen Mauretanien, also an 2 Fronten. Und Mauretanien konnten sie tatsächlich zurückdrängen. Mauretanien hat dann kapituliert und tatsächlich das Territorium nicht an Spanien zurückgegeben, sondern die Westsahara auch als Westsahara anerkannt. Aber das war für Marokko eigentlich nur noch mehr Grund, auch einfach in die Gebiete, in das Territorium, das vorher Mauretanien gegeben wurde, reinzugehen. 1991 gab es ja einen Waffenstillstand unter UN-Aufsicht. Das versprochene Referendum hat natürlich nicht stattgefunden und das hat auch bis heute nicht stattgefunden. Aber 2005 kommt es wieder zu einer Intifada und das, weil Marokko alle Vereinbarungen ignoriert hat und eine massive Militärmauer, so eine riesige Anlage durch die Westsahara baut. 2010 gibt es dann ein richtig, richtig großes Protestcamp. Das ist innerhalb von wenigen Tagen von 2000 Menschen auf 20.000 Menschen angewachsen. Also es war wirklich ein sehr, sehr großes Protestcamp in der kleinen Westsahara. Und die Forderungen dort waren auch wieder Zugang zu Bildung, Zugang zur Arbeit und auch Wohnraum und natürlich das Ende der Besatzung. Marokko hat dieses Protestcamp ziemlich brutal niedergeschlagen, hat vor allem auch alle Menschen, die Marokko für die Führung verantwortlich gemacht hat, zu mindestens 20 Jahren Haft, aber die meisten auch lebenslänglich verurteilt. Das heißt, die Menschen sitzen immer noch. Die Mauer, die Marokko gebaut hat, wurden vor allem mit Erfahrungen von Frankreich und Israel und den USA gebaut und sie gilt jetzt als die längste und gefährlichste militärische Mauer der Welt. 2020 ist nochmal ein wichtiges Datum, denn 2020 hat Marokko den Waffenstillstand gebrochen und dadurch sind die Kämpfe wieder erneut ausgebrochen. Das ist quasi der ganz südlichste Streifen, der heute jetzt aktuell umkämpft ist. In den besetzten Gebieten leben die Menschen auch überhaupt nicht sicher. Sie sind betroffen von einer aktiven Siedlungspolitik. Außerdem sind die Menschen betroffen von systematischem Rassismus, von Segregation, Überwachung durch SiedlerInnen und JournalistInnen oder AktivistInnen, MenschenbeobachterInnen können eigentlich gar nicht in dieses Gebiet einreisen. Die werden meistens am Flughafen direkt schon wieder abgeschoben, weil Marokko nicht zulassen will, dass Informationen aus diesem Gebiet rausdringen. Profitieren von dieser Besatzung tun natürlich Marokko, aber auch Frankreich, Israel und die USA und auch ganz viele andere europäische Länder. Also zum Beispiel Deutschland profitiert von der Besatzung und Italien zum Beispiel auch. Aber genau, wie gesagt, eigentlich viele weitere europäische Länder. Deswegen steigen sie auch dazu. Profitiert wird vom Fischfang. Die Westsahara hat eine der fischreichsten Küsten Afrikas, aber auch von den ganzen Bodenschätzen, die die Westsahara hat. Vor allem Phosphat, aber es gibt auch Gold und Eisen und ein mögliches Zeug. Es gibt ein großes Zementwerk und interessant, weil da zum Beispiel Heidelberg Zement, also eine deutsche Firma, auch richtig doll viel von profitiert. Wer sich da auch gerne mehr mit beschäftigen möchte, es gibt so eine Organisation, die heißt Western Sahara Resource Watch und die haben sehr viele unterschiedliche Unternehmen, die von der Besatzung profitieren und wie sie profitieren, dort vorgestellt. Es gibt noch Windparks und außerdem wird inzwischen auch so von Tourismus an der Küste profitiert, weil die Strände einfach auch gute Strände sind und wie ich vorhin schon gesagt habe, der Boden ist sehr fruchtbar. In der Westsahara wird häufig gesagt, Marokko hat 5 Tomaten und 3 davon wachsen in der Westsahara, weil eben sehr viel und gut in der Westsahara angebaut werden kann.
Erstmal noch mal kurz zum Kontext der Reise, 2-3 Worte. Wir waren ja im Rahmen von einer Solidaritätsdelegation da. Wir haben insgesamt 10 Tage im April dort verbracht, gemeinsam mit anderen Genossinnen aus dem deutschsprachigen Raum. Und die Initiative zu dieser Reise ging von den Polisario selbst aus. Und der Hintergrund ist halt der Versuch, internationale Solidarität zu stärken und die Weltöffentlichkeit herzustellen. Es ist ja auch so ein vergessener Konflikt, den viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, über den nicht viel berichtet wird. Und der Versuch, dagegen vorzugehen, ist damit verknüpft. Und in dem Rahmen konnten wir eben den Kampf, die Institutionen, die gesellschaftlichen und militärischen Bereiche kennenlernen. Und davon werden wir auch im Folgenden noch berichten. Wir waren ungefähr 29 Stunden unterwegs, also es war eine sehr anstrengende Reise. Wir haben uns dann in Algier, der Hauptstadt von Algerien, mit den anderen Delegationsteilnehmenden getroffen. Auch 2 Genossen von dem Polisario haben uns dort empfangen und ab da sind wir dann quasi gemeinsam unterwegs gewesen. Von Tindouf sind wir dann mit dem Auto weitergereist. Tindouf ist ein militärisches Sperrgebiet. Wir wurden dann vom algerischen Militär quasi bis zur Grenze der selbstverwalteten Gebiete der Polisario begleitet. Wir sind ungefähr 2-3 Stunden mit dem Auto gefahren bis zum Camp Smara. Das Flüchtlingslager Smara, wo wir gewohnt haben, ist unglaublich groß. Es ist nur eines der Lager in der Region eben, wie schon erwähnt. Und also die Fläche ist für mich nicht greifbar, auf der dieses Camp ist. Zu Fuß ist es nur möglich, einen minimalen Bereich irgendwie davon zu erkunden. Wir sind mit dem Auto gefühlt eine Ewigkeit da durchgefahren. Also es ist einfach riesig. Es wohnen dort ungefähr 40.000 Menschen. Und es ist eben mitten in der Wüste gelegen. Also es gibt dort landschaftlich nichts außer Sand und Steine. Klimatischen Bedingungen sind an der Grenze dessen, was erträglich ist. Wir waren ja noch nicht mal im Sommer dort und es war auf jeden Fall trotzdem für uns schon schwierig. Es ist natürlich nicht möglich oder nur sehr schwer möglich, irgendwie was anzubauen. Es ist angewiesen auf Unterstützung von außen und es ist ein sehr hartes Leben. Das Lager ist geprägt von vielen kleinen Steinhäusern und Verschlägen, die zusammengebaut werden aus allen möglichen Materialien, was zu finden ist. Es gibt auch viele Zelte und diese Verschläge dienen hier in dem Fall für Ziegen. Es gibt viele Ziegen, die haben dort einen Rückzugsraum, auch vor der Sonne, sind aber sonst auch frei im Camp unterwegs. Es gibt alle möglichen kleinen Läden, die so Dienstleistungen und Waren anbieten im Camp. Also wir haben zum Beispiel Zigarettenläden, Getränkeläden, einen Friseur, eine Schneiderei, Gemischtwarenläden gesehen. Und was uns auch aufgefallen ist, ist eine große Zerstörung. Also es gab viele Häuser, die offensichtlich nicht bewohnt waren und kaputt. Und der Hintergrund ist, dass es letztes Jahr eine große Umweltkatastrophe gab. Ist eigentlich nicht vorstellbar. Also es gibt dort in der Regel nur alle paar Jahre Regenfall. Aber im letzten Jahr gab es halt eine große Überschwemmung, die viel Infrastruktur im Camp zerstört hat. Es gibt Strom in dem Camp. Der steht auch allen BewohnerInnen zur Verfügung und wird von Algerien geliefert. Und es gibt in der Region glücklicherweise eine sehr große fossile Wasserquelle. Und von dort wird das Wasser zur Verfügung gestellt. Müll ist auch sehr präsent gewesen. Also es gab im Camp Orte, wo quasi der Müll hingebracht wird und der wird dann regelmäßig angezündet und verbrannt. Aber nichtsdestotrotz ist das im Camp geprägt von viel Schrott, vielen ausgeschlachteten Autos und halt Plastikmüll. Und auch nicht nur im Camp, sondern auch in der Wüste drumherum. Es gab in dem Camp guten Handyempfang und auch mobile Daten. Wir haben dann während unserer Aufenthaltszeit dort bei Gastfamilien gelebt. Wir waren zu fünft bei uns in der Gastfamilie, haben da in dem Wohnzimmer der Familie gewohnt. Die Zeit mit der Gastfamilie war für uns eine sehr schöne. Das war auf jeden Fall eine sehr herzliche Erfahrung, wie wir aufgenommen wurden, wie hilfsbereit und aufgeschlossen die Menschen waren. Derzeit, wo wir nicht unterwegs waren, haben wir eigentlich auch die Zeit mit den Menschen verbracht und uns so auch ganz gut kennengelernt über die Zeit. Ja, wir sind meistens dann morgens aufgestanden, haben dort gefrühstückt, haben uns mit den anderen unserer Delegation getroffen. Wir waren insgesamt so knapp 40 Leute, haben dann Aktivitäten, Ausflüge, Reisen unternommen. Über die Mittagszeit ist die Hitze halt am unerträglichsten. Da sind wir meist wieder nach Hause gekommen, haben Siesta gemacht und sind dann nachmittags wieder los für weitere Unternehmungen und dann abends, nachts wieder zurück nach Hause. Das Haus, wo wir waren, war so ein sehr offenes Haus. Also sind oft Leute auch zu Besuch gekommen, auch viele Kinder, die einfach irgendwie vorbeigeschaut haben. Und wir haben auch erfahren, so exemplarisch auch ein Stück weit in unserer Gastfamilie, welche Spuren halt diese Besatzung in dem Leben der Menschen hinterlässt. Das betrifft nicht nur die Lebenssituation in den Camps, die sehr hart sind, sondern halt auch vorherige Erfahrungen durch Vertreibung, die ja viele noch erlebt haben und den Verlust vieler gelebter Menschen und halt die Gefahren des Kampfes. Viele Menschen auch in Camps sind halt an der Front aktiv. Eigentlich zu jeder Gelegenheit, wo es irgendwie ein Zusammenkommen kam zwischen Menschen, wurde immer Tee getrunken. Tee spielt so eine sehr große Rolle. Natürlich hat es einen sozialen Aspekt, aber das symbolisiert halt auch das Warten der Gesellschaft. Also das Warten darauf, halt nach Hause zu können, in die Gebiete zurückzukommen oder das Warten, an die Front zu gehen, um zu kämpfen. Das war immer ein sehr aufwendiges Prozedere, wie dieser Tee hergebracht wurde. Er wird auf einem Holzkohlegrill gemacht. Wir haben so verschiedene Begegnungen gehabt, wo wir lernen konnten, wie die Saharauis sich politisch organisieren, wie die Camp-Verwaltung funktioniert. Wir haben dazu die Bürgermeisterin getroffen des Camps. Wir haben Minister getroffen. Wir waren in Ministerien, haben das Parlament gesehen und den Vizepräsidenten auch getroffen. Grundsätzlich ist es so, dass die Strukturen der Saharauis alle Exilstrukturen sind, weil eben das Land besetzt ist. In den besetzten Gebieten kann keine Organisation stattfinden. Die ist verboten und wird angegriffen. Ja, deshalb sind es Exilstrukturen. Es gibt auch die befreiten Gebiete. Die sind zwar unter Kontrolle der Polisario, aber es sind halt auch trotzdem umkämpfte Gebiete, ne, wo Angriffe stattfinden und wo ein freies Leben halt in keiner Weise möglich ist. In den Flüchtlingscamps wurden funktionierende Strukturen aufgebaut im Laufe der Jahre, um eine Selbstverwaltung zu gewährleisten und das Überleben zu sichern. Und diese Strukturen sind nicht nur für das Hier und Jetzt und aus der Not heraus geboren, sondern sie sollen auch eine Vorbereitung sein für die zukünftige Gesellschaft und eine Vorbereitung für das Leben nach der Revolution, also nachdem es möglich ist, wieder in die Gebiete zurückzukehren. Die Selbstverwaltung hat Grenzen, politisch ist sie sehr stark, materiell ist sie eben sehr abhängig von außen. Ohne Essenslieferung oder materielle Hilfe von außen würde halt das Leben innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen in den Camps. Und leider ist es so, das haben wir auch an verschiedenen Orten gehört, dass diese Hilfe von außen halt in den letzten Jahren sehr nachgelassen hat. Im medizinischen Bereich, Nahrungsversorgung, ganz viele Bereiche. Die Polisario verfolgen den demokratischen Sozialismus als Ziel, sind basisdemokratisch organisiert in einem Rätesystem und innerhalb diesen Strukturen werden halt die gesellschaftlichen und politischen Aufgaben und die Verwaltung organisiert. Diese Räte haben verschiedene Ebenen, also auf das Camp bezogen gibt es zum Beispiel als kleinste Ebene den Nachbarschaftsrat, dann gibt es die Viertelräte und einen übergeordneten Rat für das ganze Camp. Und dazu gibt es alle möglichen Kommissionen und Gremien, die halt gebildet werden, um spezifische Themen zu behandeln, zum Beispiel für ein Infrastrukturprojekt oder Ähnliches. Es gibt auch Schulen, Gerichte, medizinische Einrichtungen, soziale Einrichtungen mittlerweile in den Camps. Es gibt auch eine Verfassung, die die Saharauis erarbeitet haben. Und da sind die gesellschaftlichen Prinzipien halt die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit, Frieden und Antirassismus und die Gleichberechtigung der Geschlechter. Und der höchste Rat, der sozusagen die nationale Ebene abbildet, jetzt gerade waren wir quasi in dem Camp, ist halt der Volksrat. der wird auch Nationalrat genannt. Und der ist dann zuständig für einmal die Gesetzgebung und einmal zur Überprüfung der Arbeit, die in den verschiedenen gesellschaftlichen Gremien stattfindet und den Räten. Und arbeitet in zwei Phasen. Einmal eben dieser Überprüfungsphase, da wird geschaut, wurden die Ziele erreicht, wie ist die Situation, was gibt es für Probleme. Und darauf basierend werden dann Gesetze verabschiedet und Ziele aufgestellt für das kommende Jahr. Und dann wird ein Jahresplan verabschiedet. Und das ist dann die Grundlage für die Arbeit in den ganzen Gremien und Räten, die es so gibt. Und außerdem ist der Volksrat auch zuständig für so internationale Beziehungen und Arbeit mit Solidaritätsgruppen im Ausland. Und in dem Rat sind 43% der Mitglieder Frauen und 25% Jugendliche. Und die Arbeit findet zeitlich befristet statt, wird von der Basis gewählt. Es gibt kein Parteiensystem oder so. Also die Polisario sind die einzigen Vertreter des saharauischen Volkes. Die verschiedenen politischen Strömungen, die es gibt, werden sozusagen innerhalb der Polisario vereint. Und neben dem Volksrat gibt es auch noch eine Nationalversammlung für Kinder. Die dient dazu, die Kinder zu politisieren und sie sollen dort lernen, halt ihre Interessen zu vertreten.
Wichtig für die Polisario ist die Frauenunion. Ich habe vorhin, glaube ich, schon mal angedeutet, dass die Frauen sehr wichtig für den Aufbau der Camps war und der Strukturen dort. Und wir waren bei der Frauenunion und haben mit der Generalsekretärin der Frauenunion gesprochen, Shaba Zeni. Die Frauenunion wurde 1974 gegründet, also ein Jahr nach der Gründung der Frente Polisario. Das einfach aus dem Bedürfnis heraus, sich als Frauen auch am Befreiungskampf gegen die spanische Kolonialherrschaft zu organisieren und zu beteiligen. Sie hat ihre Zentrale in den befreiten Gebieten und war ursprünglich wie die Polisario auch im Untergrund aktiv. Und heute ist die Frauenunion eben eine tragende Säule der Revolution dort. Die Frauenunion arbeitet sowohl lokal als auch national, international an allen möglichen frauenrelevanten Themen. Hier ist es wichtig, während des Befreiungskampfes auch zeitgleich für Gleichstellung zu kämpfen. Seit 1985 gibt es Aktionsprogramme und da steht vor allem Gesundheit im Fokus. Also vor allem geht es so um Krebsvorsorge, aber auch ein großes Thema sind so schädliche Beauty-Produkte und so Aufklärung darüber. Es gibt eine Kaderinnenausbildung. Wenn sie ihre Ausbildung durchlaufen haben, können sie halt so alle mögliche verschiedenste Arbeiten in Camps machen. Zum Beispiel auch in militärischen Gebieten, also bei der Minenräumung zum Beispiel, sind viele Frauen aktiv. Im Bildungsministerium sind 80% Frauen. Im Parlament 41% Frauen und es gibt eine Gender-Kommission, die besteht ausschließlich aus Frauen. Alle weiblichen Führungskräfte sind eigentlich alle durch die Frauenunion auch gegangen. Es gibt auch Frauen als Sicherheitskräfte, zum Beispiel bei der Polizei, wobei sich da immer wieder stark von der Polizei, wie wir sie kennen, als Struktur abgegrenzt wurde. Und Frauen haben auch eine sehr wichtige Rolle in der Kommunikationsstruktur. Es gibt so eine sehr engmaschige Kommunikationsstruktur. Ist tatsächlich einfach sehr wichtig, auch um Gewalt gegen Frauen zu unterbinden, diese engmaschige Kommunikation. Frauen bekommen auch eine militärische Ausbildung, allerdings ist es nicht so, dass Frauen an der Front kämpfen, sondern Frauen würden halt kämpfen im Fall einer Generalmobilmachung, aber sonst eigentlich nicht. Die Frauenunion hat ganz schön viele Erfolge schon erzielt, nämlich wurde das Scheidungsrecht reformiert und Frauen dürfen sich scheiden lassen. Und es ist auch nicht mehr stigmatisiert, sich scheiden zu lassen. Im Gegenteil, tatsächlich wird 40 Tage nach der Scheidung dann ein großes Fest gefeiert, dass man halt eben geschieden ist. Es wurde Polygamie verboten, also Männer dürfen nicht mehr mehrere Frauen heiraten und Frauen dürfen jetzt auch eine Fahrerlaubnis machen. Es gibt außerdem auch ein Frauenhaus, das ist vor allem für Alleinerziehende gedacht und ist gar nicht unbedingt ein Schutzraum, sondern einfach eher ein Raum, wo so psychosoziale und materielle Unterstützung stattfinden kann, weil es eben so Gewalt oder so, vor der Frauen flüchten müssen, in dem Sinne eigentlich auch durch diese ganze engmaschige Kommunikationsstruktur nicht so doll vorkommt. Außerdem gibt es in den Frauenhaus auch die Möglichkeit, Sprachen zu lernen, also vor allem Spanisch und Französisch. Die Frauenunion arbeitet mit verschiedensten Gruppen und Strukturen zusammen, unter anderem auch mit freiwilligen Gruppen, die nicht in der Frauenunion organisiert sind oder das nicht wollen. Da sind vor allem auch viele junge saharische Frauen, die sich zusammenschließen und organisieren und dann von der Frauenunion unterstützt werden und mit denen zusammenarbeiten, ohne davon so richtig Teil zu sein. Sie sind auch international breit vernetzt und haben international auch immer wieder einen Fokus, vor allem auf Frauen, die in auf in besetzten Gebieten leben oder unter Repressionen und Gewalt leiden. Sie sind in verschiedensten afrikanischen Frauenstrukturen, Organisationen vernetzt. Zum Beispiel sind sie Mitglied in der PAWO, in der Pan-African Women's Organization, der Union junger Frauen, organisieren immer wieder den internationalen Marsch der Frauen mit und haben auch die Vizepräsidentschaft der Afrikanischen Union der Frauen inne. Als wir bei der Frauenunion waren, haben wir auch über Care-Arbeit gesprochen. Care-Arbeit ist jetzt nichts, was so das Thema der Frauenunion an sich ist, weil sie meinen, wie Care-Arbeit läuft, das haben sie niemandem vorzuschreiben. Es ist so, dass Frauen selber bestimmen, welche Aufgaben im Haushalt wer übernimmt, also ob sie die selber übernehmen wollen oder halt delegieren wollen. Dabei ist es aber so, dass sich Männer zunehmend auch an häuslichen Aufgaben beteiligen, wie zum Beispiel dem Teekochen. Trotzdem liegt die Verantwortung weiterhin überwiegend bei den Frauen und es ist aber auch bewusst so, dass die Entscheidungsgewalt über Care-Arbeit und wie der Haushalt und die Erziehung funktionieren soll bei den Frauen liegt, weil sie damit eben auch Macht haben, wie das Leben im Haus aussieht.
Es gibt auch eine gewerkschaftliche Organisierung in der saharauischen Gesellschaft. Das ist allerdings ein bisschen speziell. Also der Gewerkschaftsbund wurde 1973 als Teil der Frente Polisario gegründet. In den geflüchteten Camps, in denen jetzt die meisten Menschen leben, gibt es allerdings ja keine Klassengesellschaft und auch wenig Arbeit im herkömmlichen Sinne. Also die Aktivität der Gewerkschaft ist sozusagen weniger Arbeitskämpfe zu führen oder Klassenkämpfe zu führen, sondern die Gewerkschaft ist halt vorrangig ein politisches Organ. Geleitet wird der Gewerkschaftsbund aus VertreterInnen aus den Camps. Es sind 6 VertreterInnen und es gibt auch 3 VertreterInnen aus der illegalen Struktur, die besteht in den besetzten Gebieten. Also auch dort ist die Gewerkschaft aktiv als clandestine Struktur. Und als wir dort waren, gab es eine internationale Konferenz gerade und an der konnten wir auch teilnehmen. Das war auch sehr interessant, was dort verhandelt wurde. Also wenig überraschenderweise war ein großer Themenfokus auf der internationalen Solidarität mit dem saharauischen Kampf. Aber es gab auch Themen wie die Situation der Lehrkräfte, die Rolle und die Situation von Frauen in der saharauischen Gesellschaft, die Arbeitsweise der Kooperativen, auch die Situation der politischen Gefangenen ist ein großes Thema gewesen und auch Themen wie die Solidarität mit Palästina. Es waren Strukturen aus Algerien, Niger, Burkina Faso, dem Baskenland, Katalonien und den Kanarischen Inseln da. Also es war ein sehr internationales und spannendes Event. Das ging insgesamt 3 Tage. Wir konnten nur an einem der Tage teilnehmen. Es wurde im Laufe der Jahre ein Bildungssystem geschaffen. Es gibt in allen Camps Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasien und eben diese Universität. Es wurde vorhin schon gesagt, unter der Besatzung von Spanien gab es eben keine Schulen und kein Bildungssystem und darunter hat die Bildung der Saharauis sehr gelitten. Als die Camps gegründet wurden, war dann eben ein zentraler Punkt auch einfach der Kampf gegen Analphabetisierung. Und alle Leute, die irgendwie lesen oder schreiben konnten, haben das den anderen beigebracht. Und damals gab es jetzt noch keine Struktur oder keine Räumlichkeiten für diese Bildungsarbeit, aber das war sozusagen so dieser Grundstein, auf dem dann das Bildungssystem geschaffen wurde. Damit hat es dann begonnen. Die saharauische Universität, die liegt am Rande des Camps Rabuni. Das ist ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt von dem Camp Smara, wo wir gelebt haben, entfernt. Sie ist auch selbst organisiert. Wie in so vielen Bereichen der Gesellschaft arbeiten die Leute dort freiwillig, bekommen keinen Lohn für ihre Arbeit. Und es gibt mittlerweile mehrere Fakultäten. Also es gibt die Möglichkeit Krankenpflege, Gesundheit, Politikwissenschaft, Bildung, Musik, Kunst, Sozialwissenschaft zu studieren. Es gibt auch eine internationale Zusammenarbeit mit vielen anderen Unis auf der ganzen Welt, also mit über 60 anderen Universitäten. Und es bietet Raum für mittlerweile 500 Studierende, die dort an dieser Uni sind. Ein Problem an der ganzen Sache ist halt so die Anerkennung. Also die Studienabschlüsse werden in den meisten Gebieten halt nicht anerkannt. Theoretisch sollte es mindestens Anerkennung in Algerien, Venezuela und Kuba geben. In der Praxis ist das aber auch oftmals ein Problem. Es gibt so Ausnahmen wie zum Beispiel eine Kommune in Spanien, die die Abschlüsse in der Krankenpflege anerkennt. Sicherlich auch aus einem gewissen Eigeninteresse, gehe ich von aus. Da können aber nun halt zum Beispiel manche arbeiten nach dem Abschluss des Studiums.
AFAPREDESA, das ist eine Assoziation der Familien von saharauischen Gefangenen und Verschwundenen. Das ist eine Menschen Rechtsorganisationen der Saharauis, die das Verschwinden lassen, den Genozid, systematische Menschenrechtsverletzungen durch koloniale und neokoloniale Akteure dokumentiert, aber auch anklagt. Genozid und Kolonialismus sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Das sieht man ja, glaube ich, in verschiedensten kolonialen Kontexten, wie zum Beispiel Deutschland in Namibia oder in Belgien und Kongo. Bei Afa-Predesa wurde tatsächlich viel über den Genozid gesprochen und über so zentrale koloniale Strategien. Da ging es zum Beispiel um physische Vernichtung oder eben auch demografische Veränderungen durch Siedlungspolitik, die eine Strategie sind. Zum Beispiel leben in den besetzten Gebieten heute nur noch 25% Westsaharauis. Die meisten wurden eben vertrieben und aber auch wird versucht, durch aktive Siedlungspolitik das Mehrheitsverhältnis zu kippen. Das heißt zum Beispiel, falls es nochmal zu so einem Referendum kommen sollte, was eh fraglich ist, sind halt die Menschen, die dort leben in dem Gebiet, die letztlich dann auch abstimmen dürfen, überwiegend MarokkanerInnen, und damit hat Marokko natürlich ein leichtes Spiel, das Referendum so zu gewinnen, wie Marokko sich das vorstellt, und es zwingt durch das Dasein der MarokkanerInnen in diesem Gebiet eine langfristige Integration der MarokkanerInnen in diesem Gebiet. Das Ziel von Kolonialismus ist meistens hauptsächlich auch einfach der Zugriff auf Ressourcen und Bodenschätze. Afa-Predesa dokumentieren den Genozid, indem sie zum Beispiel Massengräber finden und dokumentieren. Sie dokumentieren verschwundene Personen, systematische Vertreibung, und es gibt auch viele dokumentierte Fälle von Gewalt durch Sicherheitskräfte. Genozid ist nicht nur die physische Zerstörung von einem Volk, sondern auch die Zerstörung der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen. Die traditionellen Zelte zum Beispiel wurden auch verboten und eben auch zerstört, wenn sie doch aufgebaut wurden. Afa-Predesa hat schon 4.500 Fälle von vermissten Saharauis dokumentiert. 30.000 inhaftierte Menschen, 32 politische Gefangene sitzen immer noch in marokkanischer Haft. Das sind eben auch die Gefangenen, von denen ich vorhin erzählt hatte, von 2010 bei den großen Protestcamp. Viele der Gefangenen sitzen auch ohne überhaupt ein Urteil. In Marokko ist es so, dass die Angehörigen die Menschen in den Knästen nicht besuchen dürfen und es auch keine Möglichkeit gibt zu telefonieren. Also sie sind halt einfach komplett abgeschottet und man weiß nicht, wie es den Menschen in den Knästen geht. Es gibt über 2600 dokumentierte Opfer von Landminen. Das sind UN-Daten, die Afa-Predesa da genutzt hat. Und seit dem Beginn der Besatzung von Marokko sind auch über 2000 Frauen und Kinder ermordet worden. Es gibt tatsächlich auch eine Zusammenarbeit mit Menschen aus Marokko. Es gibt einen marokkanischen Menschenrechtsrat und der hat 2010 systematische Gewalt von marokkanischer Polizei und Armee bestätigt, und das war tatsächlich sehr wichtig, dass sie das gemacht haben, weil dieser Bericht von dem Menschenrechtsrat aus Marokko, der wurde letztlich vom spanischen Gerichtshof genutzt und der hat dann den Genozid als solchen auch anerkannt. Das ging tatsächlich nur, weil Spanien diesen Dekolonialisierungsprozess nicht abgeschlossen hat. Weil vor dem spanischen Gerichtshof kann man nur klagen, wenn man entweder selber die spanische Staatsbürgerschaft hat oder die Person, die man anklagt, spanisch ist. Und weil Spanien aber die Westsahara nicht dekolonialisiert hat, gelten rechtlich die Menschen aus der Westsahara als spanisch. Und deswegen konnten sie halt letztlich klagen vor dem Gerichtshof. Seit 2020, also seit der Wiederaufnahme des Kriegs, sind 160 Zivilisten durch Drohnen getötet. Marokko sagt immer, dass Marokko nur militärische Ziele angreifen würde, aber eigentlich greift Marokko gezielt auch Landwirtschaftsprojekte und Häuser an. Dass Marokko gezielt auch Landwirtschaftsprojekte angreift, hat natürlich auch wieder zum Ziel, die Lebensgrundlagen zu zerstören, und das Ziel dabei ist auch Vertreibung und ethnische Säuberung.
Ja, die politischen Gefangenen und die Solidarität mit ihnen hatten einen hohen Stellenwert. Wir hatten die Gelegenheit, an einer Solidaritätsveranstaltung teilzunehmen. An unserem letzten Tag dort gab es eine Demonstration. Das war auf jeden Fall so ein sehr beeindruckender Tag. Die Menschen haben sich erstmal getroffen zu einer Kundgebung, einer Demonstration. Es wurden viel Parolen gerufen, es war eine sehr kämpferische Stimmung. Und nach der Demonstration gab es dann noch eine Saalveranstaltung. Bei der Saalveranstaltung gab es Reden, es wurden Lieder gesungen und wir hatten auch die Gelegenheit, als Delegation einen Beitrag zu halten. Das war auch sehr schön.
Was ich auch ziemlich beeindruckend fand, die Demonstration, die bestand fast nur aus Frauen. Das war auf jeden Fall eine ziemlich gute Stimmung dort.
Es gibt auch eine Kinder- und Jugendarbeit, die sich etabliert hat. Dafür ist vor allem das Ministerium für Jugend und Sport zuständig, in dem sich Leute engagieren. Und sie versuchen, Kinder und Jugendliche zu begleiten auf ihrem Weg bis zur Volljährigkeit. Dafür gibt es eine Vielzahl an Angeboten und Aktivitäten. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, das heißt Ferien in Frieden. Da soll es Kindern ermöglicht werden, für eine Zeit lang in einer europäischen Gastfamilie unterzukommen, um dort eine Art Urlaub oder eine schöne Zeit zu verbringen. Wichtig sind auch viele sportliche Aktivitäten, die es in allen Camps gibt. Zum Beispiel Fußball, Volleyball, Boxen und Basketball. Auch kulturelle Angebote. Also es ist ein vielschichtiges Angebot. Und ein weiteres Ziel ist auch, die Jugend zu mobilisieren für politische und gesellschaftliche Themen. Die werden auch angesprochen. Ein Thema sind halt zum Beispiel Drogen. Bei den Polisarios ist es so, dass es keine Toleranz für Drogen gibt. Das liegt daran, dass Drogen auch eine Strategie von Marokko sind. Also viele Drogen werden auch von Marokko halt gezielt exportiert, um den Widerstand halt zu brechen oder zu schwächen. Viele Jugendliche befinden sich in einer schwierigen Situation in den Camps. In einer Situation der Beschäftigungs- und Perspektivlosigkeit haben psychische Probleme und emotionalen Druck, und in dieser Situation versucht Marokko das auszunutzen. Viele haben halt nur die Möglichkeit, an die Front zu gehen und als Märtyrer zu sterben oder im Camp arbeitslos zu sein. Und diese Situation ist im Grunde auch stellvertretend für einen großen Teil der ganzen Gesellschaft. Da gibt es ein Medienprojekt zu dem Thema zum Beispiel, wo gemeinsam auch mit Jugendlichen Clips erstellt werden, die das Thema ansprechen und Aufklärungsarbeit leisten sollen. Es gibt noch vieles weiteres. Zum Beispiel gibt es auch Themen, die gezielt Mädchenarbeit beinhalten. Es gibt auch eine kulturelle Identitätsarbeit. Inklusion ist auch ein Thema. Da sind sie sehr breit aufgestellt. Ein Beispiel für diese sportlichen Angebote ist ein Boxgym, was wir besuchen konnten. Das Boxgym ist benannt nach Iman Khelif, eine algerische Boxerin, die während Olympia immer wieder Ziel von transfeindlicher Propaganda wurde. Darüber wurde auch international in den Medien berichtet. Und in dem Gym werden ungefähr 20 Leute trainiert. Da gibt es Muay Thai und Kickboxen. Vergleichbare Vereine gibt es halt in jedem Camp. Dieses Spezielle wurde aufgebaut von einem italienischen Genossen, der sich auch bis heute kümmert und versucht, Material ranzubringen und halt für den Erhalt des Gyms sorgt. Und dort wird ganzjährig trainiert, auch bei Temperaturen halt, die hoch sind im Sommer. Auf Fotos ist zu sehen, dass auch Mädchen dort trainieren und junge Frauen. Als wir dort waren, haben nur Jungs trainiert.
Es ist tatsächlich auch ein Anliegen, so eigene Sportarten weiter aufzugeben, dass sie nicht verloren gehen. Es gibt einfach auch viel saharauischen Sport, der zur saharauischen Kultur gehört, der auch wichtig ist innerhalb der Jugendbildung und Jugendarbeit. Wir haben verschiedene Organisationen besucht, die zu diesem großen Thema Gesundheit irgendwie arbeiten. Zum Beispiel haben wir den Roten Halbmond besucht. Der organisiert großen Teil der Essensversorgung und auch der Gesundheitsversorgung und Wasserverteilung im Camp. Das Wasser muss überall erst hingekarrt werden und das ist gar nicht so einfach in der Wüste. Es gibt so einen richtig, richtig großen Tanklaster, der quasi dann immer einmal vollgepumpt wird mit Wasser und dann überall hinfährt. Aber es gibt halt eben nur ein Wasserlaster, der ultra viele Mengen Wasser transportieren muss. Das reicht einfach nicht aus. Es gibt halt die Empfehlung von der WHO, dass eine Person pro Tag 100 Liter Wasser braucht. Hier in Mitteleuropa werden zum Beispiel 200 bis 300 Liter Wasser pro Person verbraucht am Tag. Genau, in der Westsahara steht Menschen maximal so 19 Liter Wasser pro Tag pro Person zur Verfügung. Es gibt eine sehr große Solidarität unter den Menschen, die in den Camps leben. Dadurch kann auch schon sehr viele an so fehlenden Gütern irgendwie so aufgefangen werden. Also Menschen haben trotzdem zu wenig Wasser und zu wenig Essen. Aber ist es allen dort wichtig, dass die Nachbarinnen nicht hungern, und so wird einfach viel Ressourcen auch dorthin gegeben, wo es gerade am dringendsten benötigt wird. Und dadurch gibt es tatsächlich auch keine bettelnden Menschen auf der Straße durch diese große Solidarität. Das ist uns in Algerien wieder total viel aufgefallen. Wurde uns auch so gesagt, und dann haben wir auch nochmal explizit so darauf geachtet, und es gab es tatsächlich einfach nicht. Laut den Roten Halbmond sind gesundheitliche Probleme vor allem Blutarmut. Wir haben aber auch so in unseren Gastfamilien, wir waren ja alle so dezentral bei verschiedenen Familien untergebracht, und da gab es auch einfach so sehr viel Husten, sehr starken Husten, einfach auch, weil die Belastung durch den Sahara-Staub so doll ist, und auch Diabetes. Es wurde auch nochmal gesagt, das Camp in der Westsahara gilt weltweit als eins der besten organisierten Camps, also auch was diese Verteilung von den ganzen Ressourcen angeht, weil eben die Menschen das größtenteils selber organisieren und selber verteilen und einfach super viele Strukturen selber aufgebaut haben, so wie es halt für sie auch Sinn ergibt. Wir waren dann noch in einem kleinen Ambulatorium. Auch das ist super stark vom Rückgang humanitärer Hilfe betroffen. Die haben einmal so ein ganz kleines Behandlungszimmer, dann haben sie ein Zimmer, das für Neugeborene ist. Da haben sie halt auch nochmal gesagt, dass so Untergewichtigkeit bei Neugeborenen auf jeden Fall ein großes Thema ist. Das Zentrum für Psychologie psychische Gesundheit. Das ist 1982 gegründet worden und ist auf eine Gesellschaft gestoßen, die es erstmal gar nicht so kannte, über psychische Themen irgendwie so zu reden. Deswegen haben sie sehr viel Arbeit erstmal auch geleistet und sind auf die Menschen zugegangen und haben somit tatsächlich es so ein bisschen etabliert, dass es so normaler wird, über psychische Themen zu reden. Und inzwischen gibt es tatsächlich in allen Wilayas, also in allen Camps, Unterstützungsangebote. Und das Zentrum, das es da gibt, das ist halt so komplett in der Wüste. Also du kommst da, glaube ich, zu Fuß gar nicht so richtig hin. Das ist jetzt ein Zentrum, in dem Menschen auch bleiben können für 2-3 Monate oder auch länger. Und die anderen Zentren, die es jetzt gibt, die sind auch dafür da, dass man da Gruppentherapien macht oder halt ab und an mal hingeht, aber nicht dort bleibt. Gerade weil sie auch so weit weg sind, wünschen die sich auch eigentlich richtig dolle einen eigenen Krankenwagen oder ein eigenes Auto, das halt Menschen von A nach B fahren kann. Aber dazu reichen die Mittel gerade nicht aus. Es werden halt manchmal die Krankenwagen von den Ambulatorien oder von den Krankenhäusern genutzt, aber die werden eigentlich auch selber dort gebraucht und das ist noch ein Problem. Und außerdem gibt es auch den Wunsch nach Digitalisierung und halt, dass es in den Zentren auch Computer gibt, aber auch das ist gar nicht finanziell nicht drin. Und dann waren wir noch in ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit kognitiven Einschränkungen und das ist international das allererste Zentrum, das es in einem geflüchteten Camp gibt, das sich genau mit dieser Thematik auch beschäftigt. Das Foto hier ist in einem Projekt entstanden, das sich als Labor versteht. Dort werden halt verschiedene Methoden ausprobiert, um Gemüse in der Wüste anzubauen, also in Sand und Stein und halt eben mit sehr, sehr wenig Wasser. Und wenn die Methoden, die dort ausprobiert werden, erfolgreich sind, dann kommen die immer in den großen Garten von Smara oder auch in so Home Gardens. Es gibt ganz viele Home Gardens, nämlich wird versucht, so vielen Menschen wie möglich in den Camps irgendwie zu zeigen, wie sie selber auch in der Wüste Gemüse anbauen können. Und deswegen gibt es ganz viele so kleine Home Gardens. Und dann gehst du in diesen Home Garden und so mitten im Sand wächst halt einfach so eine Tomatenpflanze. Und halt, also ich fand das sehr beeindruckend. Menschen, die das machen, die sind international vernetzt und arbeiten auch international mit verschiedenen Menschen daran, diese Konzepte zu entwickeln und auszuprobieren. Und ihnen war es immer auch wichtig, nochmal zu betonen, dass sie das alles nicht machen, weil sie meinen, dass sie dort bleiben wollen. Ihnen ist allen klar, nein, wir wollen zurück in die Westsahara. Ihnen ist aber auch klar, dass es noch eine Weile dauert, bis sie halt eben zurückkommen und meinen, wieso sollen sie das nicht machen? Einerseits verbessert das die Situation und im besten Fall führt es auch zu mehr Autonomie. Außerdem nutzt es ja auch vielleicht anderen Menschen, die dann statt ihnen, wenn sie zurückgehen können, die Gebiete bewohnen, dass sie so vieles aufgebaut haben. Und außerdem meinen sie auch, dass ihre Arbeit immens wichtig ist, weltweit im Kontext vom Klimawandel. Das war ihnen immer wieder wichtig zu betonen, dass sie das auch so global macht. Dieser Garten von Smara ist echt riesengroß. Der ist wirklich gigantisch und total grün. Das ist immer so von September bis so Februar-März-Saison, also immer im Wintersaison, wo angepflanzt wird. Ich würde euch ein bisschen über das Widerstandsmuseum erzählen, in dem wir waren. Wir sind als erstes da durch dieses Tor von dem Widerstandsmuseum gegangen und links abgebogen in einen Raum, wo wir eine Präsentation bekommen haben. Da ging es tatsächlich um die Geschichte. Dann sind wir weitergegangen und in einem nächsten Raum war so das große Thema der Berm. Der Berm ist eben diese 2700 Kilometer lange, krass gigantische Militäranlage. Und diese Mauer trennt die besetzten Gebiete von den Befreiten und soll natürlich die Befreiung von den Polisario der besetzten Gebiete verhindern. Dieser Berm hat 5 Verteidigungslinien. Da gibt es Soldaten, Sand, Stacheldraht, Mauern, Steinfelder, Gräben und Minenfelder. Um den Berm herum sind über 8 Millionen Landminen und die trennen auch die bewohnten Gebiete dann letztlich ab auf der befreiten Seite. Es gibt auf der Strecke sehr viele Bunker, Waffensysteme und Stützpunkte und verschiedene Überwachungssysteme, also Kameras und auch Drohnen. Und es sind um die 150.000 Soldaten in den Bermen. Die meisten Bodenwaffen kommen aus der EU und den USA. Allerdings die ganzen Drohnen kommen hauptsächlich aus Israel und der Türkei. Es gibt gerade ein Flugabwehrsystem aus den USA, das installiert ist, aber es soll eigentlich ein neues Flugabwehrsystem geben aus Israel, also so ein Iron Dome, wie Israel auch hat. Das ist richtig, richtig doll teuer und es ist auch so die Finanzierung Finanzierung ist, glaube ich, noch nicht ganz klar. Aber Marokko bekommt auch viel Geld und Spenden aus den Vereinigten Emiraten und auch aus Saudi-Arabien. Damit könnte auch unter anderem so ein Iron Dome mitfinanziert werden. Ein Raum zum Beispiel war voll mit Panzern und auch Waffen. Ich fand es super spannend, weil ich glaube, ich war noch nie in so einem Militärmuseum, wo man alles anfassen und treten durfte. Man konnte in diese Panzer reinklettern, was ein ziemlich beklemmendes, ekliges Gefühl ist. Die Westsahara ist eine der minenbelastetsten Orte der ganzen Welt. Seit 1957 gab es mehr als 10 Millionen Minen allein entlang dieses Berms und über 3000 dokumentierte Opfer. Und viele von diesen Minenopfern waren auch gar nicht mehr identifizierbar. Deswegen gibt es SMARCO. SMARCO ist ein Koordinationsbüro und ein Minenräumungsprogramm, auch von den Saharauis selbst organisiert. Das gibt es seit 2008 und es arbeitet auch mit internationalen Organisationen zusammen. Das Koordinationsbüro hat zwei Minenräumungsteams und die konnten über 25.000 Sprengkörper klären. Dabei haben sie auch Sprengkörper, also Minen, gefunden, die aus den Jahren 2001 und 2004 kommen. Das war vollkommen im Waffenstillstand. Das Koordinationsbüro ist nicht nur zuständig, die Minen aus den Gebieten zu räumen, sondern auch dafür zuständig, Risikoprognosen abzugeben, in welchen Gebieten es besonders viele Minen gibt und davor zu warnen, in diese Gebiete zu gehen. Außerdem unterstützt SMARCO auch Minenopfer und deren Familien. Ein großes Problem sind Drohnenangriffe und die finden nämlich auch während der Räumungen statt, also während die Gebiete durchkämpft werden und auch gezielt statt auf die Teams, die die Minen räumen. Auch zwei Wochen bevor wir in die Camps gereist sind, gab es auch wieder einen Angriff auf ein Team. Drohnen sind generell seit dem Ende des Waffenstillstands neben den Minen eigentlich für die meisten Opfer verantwortlich. Es gab 171 Drohnenangriffe auf explizit zivile Ziele und mehr als 300 Opfer auch dabei. Es ist unterschiedlich schwierig, die Minen zu finden. Je nachdem, wie groß die Metallanteile in den Minen sind, ist es halt eben leichter oder schwieriger, diese Minen letztlich aufzufinden. Dann gibt es zum Beispiel so eine Vorrichtung, die richtig gefährlich ist, weil das sind sehr viele Sprengkörper, die immer wieder in so einer Linie oder wie auch immer verteilt sind und die sind alle verbunden mit so Drähten. Das heißt, wenn halt eine Person einen Draht nicht sieht und gegen den Draht kommt, dann sprengt es halt überall alle Sprengkörper in die Luft, die halt damit verbunden sind. Und Clusterbomben haben 800 Sprengkörper in sich und wenn sie aufprallen, explodieren nicht alle. Aber nichtsdestotrotz liegen diese ganzen 800 Sprengkörper dann halt überall rum und diese Sprengkörper haben eine große Ähnlichkeit mit Bällen. Deshalb sind sie vor allem auch für Kinder richtig doll gefährlich, weil Kinder sie für Spielzeug halten. Dadurch kommen sehr viele Kinder immer wieder ums Leben.
Deutschland hat eine Zeit lang dieses Minenräumungsprogramm unterstützt, finanziell, und zur gleichen Zeit auch Minen an Marokko verkauft. Und heutzutage unterstützt Deutschland die Minenräumung nicht mehr finanziell. Wir hatten Gelegenheit, auch einen Genossen zu treffen, der uns von dem Leben in den besetzten Gebieten erzählen konnte. Und er hat dort bis 2020 selbst gewohnt, war auch politisch aktiv und wurde in dem Zuge auch mehrfach inhaftiert in Marokko. 2023 hat er sich dann dem Polisario angeschlossen, weil ein friedlicher Weg nicht möglich ist und lebt seitdem auch in den Camps. Und er hat uns halt erzählt von der Politik der Diskriminierung, die dort stattfindet in den besetzten Gebieten und dem Versuch der Auslöschung der saharauischen Identität. Das findet in allen gesellschaftlichen Bereichen statt, zum Beispiel in der Erziehung und Bildung. Die Kinder werden gezwungen, die Nationalhymne zu singen, sollen marokkanisch aufwachsen. Saharauis dürfen ihre Zelte nicht aufbauen und es findet auch eine kulturelle Unterdrückung statt. Die Kleidung darf nicht getragen werden, gewisse Riten sind verboten. Es soll einfach nicht stattfinden, die saharauische Identität. Dazu gibt es dann eben noch eine brutale Repression und eine massive Überwachung vom Geheimdienst und auch der Polizei. Also es wird beschrieben, dass es dort nicht möglich ist, sich zu bewegen, ohne eben auch Blickkontakt zum Beispiel zum Bullen zu haben. Also die stehen in jeder Ecke, in jeder Gasse, beobachten alles und das Militär ebenso. Dazu wird auch versucht, eine unabhängige Meinungsbildung zu verhindern. Ausländische Sender sind zum Beispiel verboten und nicht empfangbar in den Gebieten. Seit 2016 wurden durch Marokko 5000 Leute rekrutiert, deren Job ist, soziale Medien zu durchsuchen, saharauische Kanäle zu erfassen und halt anzugreifen, also zu blockieren. Das betrifft auch viele Webseiten der Polisario, die unter Dauerbeschuss durch marokkanische HackerInnen stehen. Parallel gibt es aber auch zehntausende Blogs und Seiten, die von Marokko betrieben werden, um halt das eigene Narrativ und die eigene Propaganda zu verbreiten, das auch international in verschiedenen Sprachen. Der Genosse hat noch erzählt, dass Marokko mit der Besatzungspolitik gegen die Interessen des eigenen Volkes handelt. Das drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass die militärische Absicherung der Gebiete mit immens hohen Kosten verbunden ist und dadurch werden halt die staatlichen Schulden groß und die Wirtschaftskrisen, die sich periodisch wiederholen, werden sehr verschärft und darunter leidet halt vor allem auch die eigene Bevölkerung. Dieses Jahr gab es halt sogar den Fall, dass ein Regierungssprecher verkündet hat, dass die Menschen das Opferfest nicht feiern sollen, weil halt die Ressourcen dafür nicht da wären. Nur um das vielleicht mal ein bisschen so greifbar zu machen, der Berm, also dieser lange Wall, kostet Marokko halt in Friedenszeiten ungefähr 1 Million Dollar täglich. In Kriegszeiten, aktuell sind ja Kriegszeiten, sind es bis zu 5 Millionen Dollar. Und da kommen aber noch vieles weiteres dazu, zum Beispiel eine Flugstunde mit einem F-16-Kampfjet beträgt etwa 20.000 Dollar und die werden ja auch täglich eingesetzt. Marokko selbst ist eigentlich eher ein armes Land, was nicht viele Bodenschätze hat, abgesehen von den besetzten Gebieten. Für die Aufrechterhaltung der Besatzung ist es angewiesen auf Kredite des Internationalen Währungsfonds. Es bekommt auch Unterstützung durch die Golfstaaten. Aber im Grunde kann Marokko sich das eigentlich nicht leisten. Auch in den besetzten Gebieten gibt es Widerstand auf verschiedenen Ebenen. Also auch die Gewerkschaft zum Beispiel ist ja clandestin organisiert. Es gibt auch militärischen Widerstand. Es gab zum Beispiel einen Bau von einem großen Phosphatförderwerk, das neu gebaut wurde. Und da gab es eine große Explosion am Förderband, also ein Angriff darauf. Und am 50. Geburtstag der Polisario, der kürzlich war, kurz vor unserer Reise, gab es einen Anschlag auf einen wichtigen Kommunikationsturm. Also sowas findet auch dort statt. Eine öffentliche Versammlung etc. und mediale Arbeit ist halt sehr, sehr, sehr schwierig. Öffentliche Versammlungen werden halt brutal angegriffen. Wir haben auch noch mal was über die Aktivitäten deutscher Firmen erfahren, in dem Bereich grüne Energie, was ganz spannend ist, die sich ja sozusagen als sehr fortschrittlich geben oftmals. In der Zementherstellung, Heidelberg Zement ist ein ganz großer Player und der Waffensektor eben. Und es gibt aber auch noch Konzerne, die nicht direkt wirtschaftlich dort agieren, aber die halt unterstützen dadurch, dass sie Kredite gewähren an Marokko.
Ein großer Punkt, wieso zum Beispiel auch Deutschland schweigt, ist natürlich einerseits dieser große Profit von den einzelnen Firmen. Rheinmetall zum Beispiel verdient auch irre doll an der Besatzung und auch noch viele andere Firmen. Und das andere sind zum Beispiel auch so Flüchtlingsdeals, die mit Marokko getroffen wurden und den Deals auch einhergehend, dass man die Westsahara auch als marokkanisch anerkennt.
Auf dem Bild seht ihr den Minister für besetzte Gebiete. Für mich war das eine der beeindruckendsten und kämpferischsten Personen, die wir getroffen haben. Wir haben viel diskutiert über politische Aspekte, den Kampf der Gesellschaft und militärische Fragen. Er selbst hat auch in den besetzten Gebieten gelebt, war 16 Jahre an der Front, gehört zu der kommunistischen Fraktion innerhalb der Polisario. Er hat uns auch nochmal erklärt, dass es vor allem drei große Strömungen gibt. Das sind einmal die KommunistInnen, dann gibt es liberale Kräfte, also freiheitliche Kräfte, jetzt nicht wirtschaftsliberale Kräfte, und islamische Kräfte. Und diese Strömungen werden in der Frente Polisario vereint. Er hat nochmal herausgestellt, dass es so grundlegend ist oder auch eine Voraussetzung für den Kampf, dass eine Verständigung funktioniert zwischen diesen verschiedenen Strömungen, dass diese Einheit der Bewegung halt eine Voraussetzung ist für eine erfolgreiche Befreiung. Wir haben auch über verschiedene Faktoren gesprochen, die den Sieg der saharauischen Revolution beeinflussen. Da gibt es globale und innere Faktoren und auf globaler Ebene gibt es ja viele Entwicklungen in den letzten Jahren, die auch vor allem Verschlechterungen bedeuten. Zum Beispiel der globale Rechtsruck. Das drückt sich dann dadurch aus, dass es weniger internationale Unterstützung gibt, sowohl auf materieller Ebene, aber halt auch politisch, zum Beispiel, wenn immer mehr Staaten die besetzten Gebiete anerkennen als Marokko zugehörig. Dann gibt es ja auch Drohungen, zum Beispiel aus Amerika, die Polisario zu Terrororganisationen zu erklären, und das hat natürlich alles auch Auswirkungen. Aber wichtiger, sagt er, sind die inneren Faktoren. Da sind halt vor allem die tragfähigen Gesellschaftsstrukturen zu nennen, die aufgebaut wurden in den Camps, und die Einheit, die in der Bevölkerung und auch zwischen den verschiedenen politischen Strömungen insgesamt besteht. Was auch besonders ist, dass es im Exil diese demokratische Gesellschaft gibt mit Rede- und Religionsfreiheit, Gleichstellung der Geschlechter, und diese Strukturen aufgebaut wurden, um nach der Revolution zu existieren, und es ist eine Vorbereitung darauf. Und das ist auch ein großer Unterschied zu vielen anderen Revolutionen, wo ja quasi nach dem Umsturz diese Strukturen zumindest in Teilen ja erst geschaffen werden und es schwieriger ist, dann auch Errungenschaften zu verteidigen. Im Gegensatz zu kapitalistischen Gesellschaften ist es außerdem sehr viel mehr verwurzelt, wie Menschlichkeit und menschliche Beziehungen untereinander in der Gesellschaft, die Solidarität. Und er hat auch nochmal herausgestellt, die aktive Beteiligung der Jugend, sowohl im Kampf, aber auch in den gesellschaftlichen Strukturen. Außerdem gibt es kompromisslose Haltung in der Bevölkerung, die sich zu großen Teilen einig ist, dass es keine Bereitschaft gibt für weitere Zugeständnisse bezüglich möglicher Lösungen und in Richtung Marokko. Was auch spannend war, war ein Austausch zur Solidaritätsbewegung international und vor allem in Deutschland. Da hat er erzählt, dass die früher wesentlich stärker war. Da gab es halt starke politische Bewegungen. Es gab Programme für Stipendien an Universitäten und auch Krankenhäuser, die Programme hatten, und hat auch nochmal an uns appelliert, daran zu arbeiten. Ihm ist sehr bewusst, wie halt kapitalistische Systeme funktionieren, dass wir selbst darin auch um unsere ökonomische Existenz kämpfen müssen und dass wir wenig Einfluss jetzt auf staatliches Agieren haben, aber dass unsere Aufgabe halt ist, starke soziale Bewegungen aufzubauen und eine Zivilgesellschaft, um daran etwas zu ändern. Dass es wichtig ist, dass wir hier die Vorgänge und den saharauischen Kampf thematisieren und Solidaritätsaktionen durchführen. Und ein Ansatzpunkt dafür ist eben auch, dass wir gegen Firmen vorgehen, die von der Unterdrückung profitieren, vor allem halt westliche und deutsche Firmen. Viel über die militärischen Aspekte konnten wir auch mit einem Kommandanten besprechen. Es gibt in der Guerilla insgesamt insgesamt 7 Bataillone. Von einem dieser Bataillone ist er Kommandant. Auch er hat Familien in besetzten Gebieten, zu denen er keinen Kontakt mehr hat. Er hat uns nochmal erklärt, dass dieser Krieg kein regulärer Krieg ist, sondern eine asymmetrische Auseinandersetzung, wie er so oft bei Guerillakämpfen. Die Guerilla steht einer regulären Armee gegenüber, die natürlich über ganz andere Möglichkeiten verfügt und über wesentlich mehr Mittel. Und wie am Anfang sind sie auch heute noch angewiesen auf die Ausrüstung des Feindes. Die Strategie des Guerillakampfes ist es, nicht einen militärischen Sieg zu erringen über Marokko, sondern die Strategie ist, den Preis für Marokko in die Höhe zu treiben. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die wirtschaftliche Lage von Marokko ist im Grunde nicht gut und der Krieg eigentlich überfordernd für das, was der Staat finanziell leisten kann. Und das soll halt eskaliert werden bis zu einem Punkt, wo es eine Behandlungsbereitschaft geben muss von Seiten Marokkos. Und dann geht es darum, eine politische Lösung zu erreichen. Das Ziel ist ja ein Referendum. Dafür gibt es täglich Attacken auf den Feind. Meistens sind es kleine Einheiten, die zuschlagen, sich zurückziehen. Auch an verschiedenen Stellen des langen Berms wird Marokko gezwungen, mit großen Kräften dort zu sein und kann keine Einheiten zurückziehen. Und der Krieg ist immens teuer dann. Ziele sind in der Regel Kommandopunkte, Versorgungswege und Wachposten. Und neben diesen kleinen Attacken gibt es aber auch größere Angriffe. Also seit Ende des Waffenstillstands, seit 2020, gab es mehrfach Angriffe, die den Berm durchschlagen haben. Dabei konnten zum Beispiel auch Gefangene gemacht werden. Zu den Drohnen, die gab es bei dem vorherigen Krieg noch nicht. Also nach dem langen Waffenstillstand, ab 2020 war die Guerilla dann mit den Drohnen konfrontiert. Das hat zu sehr hohen Verlusten geführt und damit musste erstmal ein Umgang gefunden werden. Sachen wie Deckung und Tarnung haben einen anderen Stellenwert. Bedingungen wie Wind und Wolken müssen mehr einbezogen werden. Es gibt auch Luftabwehrsysteme, über die die Polisario verfügen. Die können die Drohnen zumindest zwingen, in der großen Höhe zu fliegen, sodass sie eingeschränkter agieren können. Es gibt auch Ablenkungsmanöver und Störsender, die so eine Rolle spielen in dem Ganzen. Die meisten Leute, die aktiv sind in der Guerilla, sind sehr junge Leute. Leute, die in den Camps wohnen und die auch in den Camps geboren wurden. Das hat auch mittlerweile dazu geführt, dass viele führende Positionen im Militär von der Jugend besetzt werden und das Militär sehr jung ist. Eine Frage, die wir diskutiert haben, ist die Beteiligung von internationalen solidarischen Menschen in der Guerilla. Und es ist so, dass im Vergleich zu anderen linken kämpfenden Bewegungen global es keine internationalen Brigaden gibt. Und das liegt daran, dass es eben an Freiwilligen nicht mangelt. Also es gibt genug Leute, die kämpfen für die Polisario. Der Kommandant hat herausgestellt, dass internationale Genossinnen jederzeit willkommen sind in der Guerilla. Aber es gibt halt nicht diese internationalen Brigaden in der Form. Neben der militärischen Konfrontation gibt es ja auch den Propagandakrieg. Das ist eine Front, wo die Polisario sehr im Nachteil sind, weil Marokko Teil von einem internationalen Block ist und einfach mehr mediale Macht hat, sich gut durchsetzen kann. Das ist halt auch im Social Media so, in den Medien. Es werden Bots benutzt, tausende Webseiten, die teilweise auch unter falscher Flagge Propaganda betreiben. Also die vorgeblich saharauische Medien sind, aber auf perfide Weise die marokkanische Propaganda dann verbreiten. Es werden auch gezielt Gerüchte gestreut und Erfolge der Polisario dementiert, während halt über die Aktion der Polisario kaum berichtet wird. In den großen Medien nicht, eigentlich meistens nur in der saharauischen Presse oder in kleinen linken Medien. Da gab es auch den Wunsch, dass auch sinnvoll ist, wenn wir als radikale Linke unsere Plattform mehr nutzen, um zum Beispiel auch darüber zu berichten, weil die ja oftmals von vornherein so konzipiert sind, dass sie wenig angreifbar sind und schwer zensiert werden können. Also es kann auch ein Ansatz sein für eine Art von Solidarität. Die psychologische Kriegsführung spielt auch eine Rolle. Da hatten wir jetzt zum Beispiel schon das Exportieren von Drogen. Aber auch auf anderen Ebenen findet es statt. Es wird immer wieder versucht, eine Spaltung zwischen Algerien und dem Polisario herbeizuführen. Das haben wir auch an einem Beispiel ganz gut erlebt, als wir da waren. Da gab es in unserem Nachbarcamp eine Schießerei zwischen Drogengangs. Und dann wurde darüber auf einer Website berichtet, die erstmal aussieht wie eine Nachrichtenplattform. Die hat dann eine eskalierende Gewalt in den Camps beschrieben. Und es wurde darin gesagt, dass die Polisario die Kontrolle verloren hätten und die Sicherheit nicht gewährleisten können. Und hat dann Druck auf Algerien aufgebaut, dort einzugreifen, weil Algerien ja die Verantwortung auf ihrem Gebiet hat und so die Zivilbevölkerung schützen müsse. Wenn man sich die Seite mal anschaut, dann sind da halt auffällig viele Werbeanzeigen, die sehr offensiv für Urlaub in Marokko werben. Wenn man dann noch ein bisschen genauer hinschaut, dann kann man auch sehen, dass die Seite halt direkt durch den marokkanischen Geheimdienst subventioniert wird. Und das ist natürlich sehr perfide so. Ne? Marokko instrumentalisiert dann so mit der eigenen Strategie des Drogenexports, um so die Selbstverwaltung anzugreifen, indem gesagt wird, ja, die Polisario können es nicht und Algerien ist in der Pflicht, dort einzugreifen. Ja, er hat auch berichtet von Versuchen, Leute in den Camps anzuwerben und zu beeinflussen. Das ist auch auf jeden Fall eine Ebene der Auseinandersetzung. Er hat dann noch erzählt von der Anfangszeit der Gründungsphase der Polisario. Da musste sehr abrupt mit der Invasion schnell Wissen und Expertise erlernt werden, oftmals auch durch die Praxis. Es gab ja global viele Erfahrungen mit dem Guerillakampf, vor allem so in den Bergen, in den Wäldern und in den Städten, aber halt überhaupt nicht in der Wüste so, ne? Und Wüste ist natürlich ein sehr besonderes Terrain. Unterstützt wurden die Guerillas, die Polisario, damals vor allem durch Algerien, Libyen, Kuba und natürlich wichtig Sowjetunion und der Ostblock. Dort wurde auch materielle Hilfe geleistet. Mit der Zerstörung des Ostblocks kamen viele politische Veränderungen. Es ist natürlich auch viel Unterstützung weggefallen, aber es ist gelungen, auch neue Verbündete zu erschließen. Das waren zum Beispiel der ANC, aber auch andere dekolonisierte Länder in Afrika und lateinamerikanische Länder. Wir haben auch noch über politische, ideologische Fragen gesprochen und da hat er gesagt, dass seine Haltung ist, die nationale Befreiung, also der bewaffnete Kampf, hat denselben Stellenwert wie die ideologische Auseinandersetzung in der Bevölkerung. Das muss beides Hand in Hand gehen und das ist eine Voraussetzung, um eine befreite Gesellschaft schaffen zu können. Und die Freiheit des Menschen ist halt ebenso wichtig wie die territoriale Freiheit, die erkämpft werden soll. Früher war es so, dass es viele Massaker und Angriffe auf Camps gab mit Napalmbomben und anderem. Heutzutage ist es so, dass militärische Angriffe auf diese Lager nicht stattfinden, eben aus der Angst, einen Krieg mit Algerien auszulösen. Und das ist natürlich jetzt auch eine Art Rückzugsraum und auch Hinterland für die Guerilla, was sehr wichtig ist. Das war im Grunde der inhaltliche Teil. Wir würden jetzt noch kurz ein paar Worte verlieren zur Solidaritätsarbeit. Es gibt auf jeden Fall den Wunsch und die Bestrebung, halt auch dazu weiter zu arbeiten. In Frankfurt hat sich jetzt gerade ein Solidaritätskomitee gegründet. Das nennt sich SMARA, nach dem Camp, in dem wir auch waren. Und wir sind in der Diskussion über eine Perspektive und Ausgestaltung, wie halt eine Solidaritätsarbeit aussehen kann. Und wir sind auch in Kontakt mit Polisario-Genossinnen. Es wird auch weitere Reisen geben. Also nächstes Jahr wird voraussichtlich auch wieder eine Delegation stattfinden.
Und was es nämlich auch gibt, falls ihr gerne Sport macht oder gerne Extremsport, darüber haben nämlich auch sehr viele Leute so ein bisschen Zugang zu dem Thema Westsahara gefunden. Es gibt einmal im Jahr einen Marathon, der durch die Wüste führt. Da wird auch international immer zu eingeladen und viele Leute kommen. Es gibt auch sehr viel Presse, es wird sehr viel tatsächlich dann auch zu diesem Event über die Westsahara berichtet.
Noch ein paar Worte zur Reise und einem Fazit dazu. Es ist, glaube ich, bei uns allen so, dass die Reise nachhalt und die Erlebnisse noch uns beschäftigen. Und wir sind von vielen, was wir dort gesehen haben, sehr beeindruckt. Also wir haben gesehen, was in einer Gesellschaft möglich ist, dass die sich politisch organisieren kann, dass sie gemeinsam kämpfen kann, dass sie solidarisch sein kann und das unter widrigsten Bedingungen. Das macht Mut und das zeigt auch, dass wir als Linke Hoffnung haben können. Eine interessante Erfahrung war es auch, dass wir auch auf hoher politischer Ebene und von gesellschaftlichen Institutionen als KommunistInnen, als AnarchistInnen, als radikale Linke, als Bündnispartner wahrgenommen wurden, während unsere Positionen hier ja sehr marginalisiert sind, unsere Positionen gesellschaftlich delegitimiert werden und politische Repressionen ausgesetzt sind. Die Reise war auch eine Möglichkeit, einen Ort kennenzulernen, der abseits der kapitalistischen Mechanismen funktioniert. Und das ist in der heutigen Welt etwas sehr Besonderes.